Guten Morgen auch von mir. Und bevor ich mit der Predigt anfange, habe ich so gedacht, vielleicht beten wir nochmal für das Projekt von Laura und Frank. Ich finde das ja toll. Ich finde das ermutigend, dass in unserem Land, dass es Leute gibt, die ja die christliche Botschaft auch den Kindern so sagen wollen, dass man den Wunsch hat, so eine Schule zu eröffnen. Und ich kann mir vorstellen, dass das alles sehr schwierig ist. Und darum, wenn ihr Kraft habt, bitte steht nochmal auf zum Gebet. Ja, Vater im Himmel, so wollen wir dir das so anbefehlen mit dieser Schule, Herr. Du kannst es schenken, dass eine Räumlichkeit gefunden wird, Herr. Und du kannst es auch schenken, dass dort viele Kinder sich anmelden und auch von deiner Botschaft hören. Hab Dank dafür, Herr, dass du diese Möglichkeit noch uns schenkst in diesem Land. Und so möchte ich dich ganz besonders bitten, dass du dieses Projekt auch so segnest. Dir sei die Ehre. Amen. Nimm bitte Platz. Ja, als der Herbert diese Woche die Texte so mir oder uns geschickt hat, was so dran ist aus den Losungen, da kam ja dieser Bibeltext von dem barmherzigen Samariter. Den Text, den kenne ich schon von der Sonntagsschule. Ich war mit Toppi, war ich zusammen in der Sonntagsschule in Aalen und da haben wir immer gesagt, der warmherzige Bernardiner. Kannst du dich noch daran erinnern? 50 Jahre ist das jetzt her. So lange kennen wir das. Weltberühmte Geschichte, der barmherzige Samariter heißt das. Und als ich mir den Text so angeguckt hatte, erst hatte ich mir schon eben was anderes gedacht, was ich heute euch sagen wollte. Aber als ich mir das so angeschaut habe, habe ich mal wieder entdeckt, dass man aus der Bibel immer wieder was Neues entdeckt, obwohl man das schon so lange kennt. Und mir ist wieder ganz neue Dinge, sind mir an diesem Text aufgegangen. Und daran wollte ich euch heute Morgen teilhaben lassen. Also was mir aufgefallen ist, ist erstmal, dass hier dieser Schriftgelehrte kommt und die wichtigste Frage, ja, eigentlich stellt, die es gibt. Und damit möchte ich anfangen. Was ist die wichtigste Frage in unserem Leben? Was ist die wichtigste Frage? Habe ich morgen noch genug Geld, dass ich mir mein Lebensalter noch so erlauben kann? Bleibe ich gesund? All dies sind sehr, sehr wichtige Fragen, aber es ist nicht die wichtigste Frage. Und so gibt es viele Fragen, aber diese vielen Fragen sind nicht die wichtigste Frage. Und viele Menschen machen sich über diese wichtigste Frage überhaupt gar keine Gedanken. Denn die wichtigste Frage ist, wohin? Wohin werde ich einmal gehen, wenn ich diese Erde verlasse? Denn nach diesem Leben ist ja nicht einfach alles aus, dann entscheidet sich, wie es weitergeht. Deswegen ist das die wichtigste Frage. Am Ende wird nicht mehr wichtig sein, ob du genug Geld gehabt hast, ob du immer kerngesund gewesen bist, ob du genug Freunde gehabt hast. Und was weiß ich nicht, was es alles noch für wichtige Fragen gibt. Es wird die wichtigste Frage sein, wohin gehe ich? Das ist dann wichtig. Und diese Frage, wie schaut es mit dem ewigen Leben aus, die wurde dem Herrn Jesus einmal von diesem Schriftgelehrten gestellt, von dem wir gerade gehört haben. Ein Schriftgelehrter, einer, der sich in der Bibel auskannte, hatte Jesus einmal gefragt, Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dieser Mann stellt die entscheidende Frage, die wichtigste Frage. Und das ist auch gut so, dass er sie stellt. Allerdings, wahrscheinlich will er das ja gar nicht wissen. Denn er stellt diese Frage, und so haben wir das gelesen, um Jesus eine Falle zu stellen. Er benutzt diese wichtigste Frage nur, um Jesus irgendwie reinzulegen und Jesus damit zu überlisten. Ihm interessiert die Antwort nicht. Und das ist die Tragödie bei diesem Mann. Und es ist nicht nur bei diesem Mann, sondern es ist bei vielen Menschen bis heute, dass sie diese Frage gar nicht interessiert. Dass sie diese Frage nie wirklich stellen, weil sie gar keine Antwort auf diese Frage haben wollen. Viele verdrängen diese Frage und sie sagen, ja, das weiß ja sowieso keiner. Und viele verdrängen auch die Antwort. Und auf diese Frage wissen viele wahrscheinlich nur eine theoretische Antwort. Aber sie richten sich nicht danach. Und andere basteln sich selber ihre Antwort zurecht auf diese Frage, wohin? Wenn es ewiges Leben gibt, dann ist das die alles entscheidende Frage in unserem Leben. Auf die Frage brauche ich eine Antwort. Und wir können nicht denken, ich bastel mir jetzt einfach so etwas zusammen, wie das sein wird, sondern die Wirklichkeit ist immer vorgegeben. Das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das Wichtigste zu wissen ist, wohin gehe ich hin, wenn ich einmal ins Jenseits gehe? Wo geht mein Weg denn hin, wenn das schief geht, wenn man verloren ist für alle Ewigkeiten, dann nützen alle Erfolge, die ich hier auf der Erde hatte, gar nichts. Dann kann ich noch so reich sein, noch so gesund sein, noch so attraktiv für andere Menschen sein. Nützt mir nichts, null. Welchen Weg ich jetzt wähle, wie ich mich entscheide, das entscheidet darüber, wo ich auf der anderen Seite des Tunnels rauskomme. Deswegen, was muss ich am Ende getan haben, damit ich das ewige Leben habe? Und was antwortet Jesus hier auf diese Frage? Jesus sagt nicht, Hauptsache du bist getauft und du bist Baptist oder aus der Brüdergemeinde oder Hauptsache du kennst alle christlichen Lieder auswendig. Und dann, wenn du das alles hast, dann läuft das auch alles so seinen frommen Gang. Das sagt Jesus hier gar nicht. Er sagt nicht, du hast einen Freifahrtschein in den Himmel gelöst, sondern Jesus fragt zurück und schauen wir mal in die Bibel. Was steht denn da drin? Da steht es drin. Und der Schriftgelehrte, von dem wir hier gehört haben, der kennt sich ja aus in der Schrift, im Alten Testament. Und er zitiert 5. Mose 5, 6 Vers 5, da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und dann fügt er noch dazu und ergänzt aus 3. Mose 19, Vers 18, und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist die Antwort auf die große Frage unseres Lebens. Das ist, was Jesus hier sagt. Schau mal her, genau das steht hier in der Bibel so drin. Nun, ich habe mir das so vorgestellt. Es gibt also drei Pole. Einmal bin ich da, einmal ist da mein Mitmensch und oben drüber ist einmal Gott. Und dann ist das so, es ist eigentlich ganz einfach. Ich soll Gott lieben und ich soll den Mitmenschen lieben. Und zwar so wie mich selber. Und Jesus sagt, ja, genau so ist es. Das ist die Frage auf diese große, oder das ist die Antwort auf diese große Frage unseres Lebens. Es dreht sich alles um Gott. Und unterm Strich, ihn zu lieben und in Beziehung mit ihm zu treten. Deswegen heißt es auch so ausführlich, ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand ihn zu lieben. Wo die Beziehung zu Gott da ist, da wird am anderen Ende des Tunnels die Beziehung mit ihm auch weitergehen. Und wo das nicht so ist, da wird es das auch nicht geben. Und dass ich durch Jesus Christus zu Gott kommen kann und diese Beziehung mit ihm haben kann, dazu lädt uns Gott immer wieder ein. Durch sein Wort, durch die Bibel. Er lädt uns ein, mit ihm eine Beziehung zu haben. Und das ist das Wichtigste, was es gibt für uns. Es ist wichtig, diese Beziehung zu Gott zu haben. Und dann wird sie auch mit dem Tod nicht abreißen, sondern nach dem Tod wird sie erst recht vollendet werden. Umgekehrt ist es halt genauso. Wenn ich hier mal in diesem Leben keine Beziehung mit Gott habe, dann wird es hinterher auch keine Beziehung mit Gott geben. Wenn ich hier in diesem Leben von Gott überhaupt nichts wissen will, dann werde ich das hinterher auch nicht haben. Und deswegen ist das die wichtigste Frage. Und wer Gott liebt, und so geht das nämlich jetzt weiter, der liebt auch seinen Mitmenschen. Alles, was Gott geschaffen hat, die Menschen, die ihm besonders am Herzen liegen, die sollen wir auch lieben, der Mitmensch. Deswegen sagt Jesus hier, du hast recht geantwortet, sagt er zu dem Schriftgelehrten. Das sagt Jesus, es ist so und dann tu das auch und es ist so, dann wirst du leben. Jesus erklärt ihm, lebe das, nicht nur wissen, nicht nur darüber wissen. Wir wissen das oft und wir tun es nicht. Das ist unser großes Problem. Und Jesus sagt, ja, okay, du weißt das, aber dann tu das auch. Und das sagt er hier diesem Schriftgelehrten. Und das bringt das ewige Leben. Gott zu lieben, den Mitmenschen zu lieben, und so einfach ist das eigentlich. Eigentlich müsste ja an Gott glauben und ihm zu lieben bedeuten, Gott hat bei mir das Sagen in meinem Leben. Es geht um eine lebendige Beziehung, die immer lebendig bleiben soll. Und die hat auch Auswirkungen, wie wir jetzt gleich sehen werden. Jesus sagt, alles klar, wenn du das wirklich tust, wenn du Gott wirklich liebst und wirklich ja, den Mitmenschen auch liebst, wenn das zusammenpasst, ja, dann gehört das so zusammen. Ich soll den Mitmenschen lieben, ich soll Gott lieben. Aber viele Menschen gibt es, die lieben Gott von ganzem Herzen und die sind begeistert von Gott, aber sie interessieren sich nicht für ihre Mitmenschen. Sie haben Streit untereinander und ja, wenn da Menschen hungern und Not haben, dann ist ihnen das völlig egal. Aber wenn es um Gott geht, sie singen Gott und Jesus noch ein neues Loblied, aber den Mitmenschen, da interessiert es sich nicht, interessiert sie nicht. Und andere Menschen gibt es, die tun so viel für ihre Mitmenschen. Sie helfen, wo sie nur können und tun all diese ganzen Dinge, die so auch wichtig sind. Aber sie interessieren sich nicht für Gott. Und Jesus sagt hier, das gehört alles zusammen. Das gehört zusammen. Ich soll Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und meinen Mitmenschen genauso wie mich selber. Es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen dem Hören und dem Tun. Wir hören das und wir verstehen das vielleicht auch, aber wir tun das oft nicht. Für manch einen ist Gott ja nur eine Randfigur in dem Leben und eine echte Liebe und Hingabe ist nicht vorhanden. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, mit meinen Nächsten? Gefällt das Gott? Und nun, denke ich, sind wir an einer entscheidenden Stelle in diesem Text. Die Frage nämlich nach unserer Antwort. Wie reagieren wir darauf? Wir können sagen, ja, dieser Schriftgelehrte, ja, der wollte das ja auch gar nicht wissen. Der wollte ja nur Jesus in die Falle führen. Aber es geht auch um uns. Es geht um uns. Und darum geht es. Was ist deine Antwort? Gott lieben und den Nächsten lieben? Tust du das wirklich? Lebst du so? Die Antwort des Schriftgelehrten, die schaut so aus. Der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen und deshalb fragte er, ja, wer ist denn überhaupt mein Mitmensch? Wer ist es denn überhaupt? Er hatte wahrscheinlich gedacht, Moment mal, wenn ich jetzt sage, Gott lieben, ja, Jesus würde das dann mit mir durchgehen und er würde mir Abraham und Isaak und die ganzen Glaubenshelden vor Augen führen. Und dann würde der Schriftgelehrte vielleicht denken, oh, mit denen, da kann ich nicht mithalten. So einen Glauben habe ich nicht und so liebe ich Gott gar nicht, wie die das getan hatten. Und dann nimmt er den Mitmenschen und er fängt an, ja, und fragt, ja, wer ist denn überhaupt der Mitmensch? Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und er fängt an, das Ganze zu problematisieren. Und das machen wir ja immer so. Wir fangen an, etwas, was uns nicht gefällt, zu problematisieren. Dann wird alles so schwammig. Und dann, ja, wer ist das denn überhaupt? Ach, das ist ja alles so weit weg. Und genauso machen es ja viele Menschen, dass sie einfach sagen, genau, das weiß man ja gar nicht. Man weiß ja gar nicht, wer das eigentlich ist und man weiß ja auch überhaupt nicht, ob es Gott überhaupt gibt und so weiter. Und es wird alles problematisiert. Und dann hat man es gemeint, man schiebt es weit von sich weg. Und genau das macht der Schriftgelehrte auch. Und er fragt, wer ist denn überhaupt der Nächste? Wer ist denn überhaupt mein Mitmensch? Was soll das bedeuten? Und der Jesus definiert jetzt den Begriff des Mitmenschen, des Nächsten, mit dieser weltberühmten Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und es wird ganz deutlich, ganz einfach, mein Mitmensch ist der, der der Nächste ist und der meine Hilfe braucht. Und das ist es, Punkt. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Das ist eigentlich ganz einfach. Der Nächste, der Mitmensch, ist der, der mir als Nächstes ist und meine Hilfe braucht. Jesus spitzt das sogar in dieser Geschichte zu. Stelle dir das einmal vor. Da ist dieser Reisende, der wird überfallen. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, die Räuber kommen, die nehmen ihm alles weg. Sie schlagen ihn und er liegt halbnackt dann auf der Straße. Da in dem Land, in Israel, wo die Hitze ist, 50 Grad, die Sonne brennt heiß, er ist schwer verletzt, er liegt da. Und wenn wir uns das so mal vorstellen in unserem Kopf, grausam, er liegt da, weit und breit ist niemand da. Die heiße Sonne brennt. Er ist schwer verletzt, er kann auch nicht mehr weiter, er kann nicht aufstehen. Und was passiert jetzt? Er liegt da und dann auf einmal hört er Schritte. Er denkt sich, es kommt jemand, es kommt Hilfe. Da kommt jemand, der mir helfen kann. Und er dreht seinen Kopf, vielleicht hat er noch so viel Kraft und dreht seinen Kopf und sieht, ach, da ist ein Tempeldiener, ein Priester, na der wird mir doch bestimmt helfen. Und dann, ja, dieser Priester, der denkt sich vielleicht, oh, da liegt jemand. Oh, der ist aber auch schwer verletzt. Dem geht's ja überhaupt nicht so gut. Ja, dem geht's ja ganz schlecht. Und er denkt jetzt, ja, wenn ich ihm jetzt helfe, ich war doch den ganzen Monat in Jerusalem im Tempeldienst und ich will nach Hause zu meiner Frau. Meine Frau hat ja schon Essen gemacht und ja, ich habe es eigentlich eilig. Und dann gehen ihm ganz viele Dinge durch den Kopf und er überlegt sich, ja, ich kann ihm ja jetzt nicht helfen, ich habe ja auch überhaupt keinen Wagen dabei, ich kann ihn ja gar nicht mitnehmen, was soll ich denn jetzt machen? Mein Chauffeur hat heute frei. Und dann überlegt er sich, ja, und wenn er mir jetzt unterwegs stirbt und ich habe den angefasst und er stirbt, ich als Tempeldiener, dann bin ich verunreinigt, dann kann ich meinen Tempeldienst gar nicht mehr machen. Und während er so überlegt und überlegt, geht er vorbei. Er geht vorbei. Er ist in den Gedanken und ist an dem Verletzten, an den Überfallenen vorbeigegangen. Und das Gleiche, das wiederholt sich genauso mit dem Levit. Genau das Gleiche. Und wie ist es bei uns? Wie oft haben wir solche Gründe, dass wir uns Gedanken machen, ja, dass ich eigentlich nicht helfen kann? Und es kommen uns immer wieder viele Gründe, warum wir jetzt nicht dran sind. Und dann, der Mann, der liegt da immer noch. Dann kommt dieser Samariter von einem Volk, von dem, ja, was die Juden verfluchen. Die Samariter, die waren nicht geachtet und waren verflucht, die waren verhasst. Dieser Samariter, der kommt jetzt und vielleicht sagt sich dieser verletzte Mann, der da am Boden liegt und denkt, ach, der Levit und der Schriftgelehrte, die sind an mir vorbeigegangen. Jetzt wird der Samariter mir auch nicht helfen. Vielleicht denkt er das. Aber was tut der Samariter? Er hält seinen Esel an, holt seinen Verbandskasten aus dem Esel und hilft dem Verletzten. Er verbindet ihn und dann ja, quält er sich und wuchtet den Verletzten auf den Esel drauf. Und dann bringt er ihn in eine Herberge, die nächste Herberge. Und das ist das, was der Samariter jetzt tut. Und dann sagt er zu dem Herbergsvater, pflege ihn. Hier, ich gebe dir 2 Münzen. Ich weiß nicht, was er dem gegeben hat, wie die Münzen da hießen, Schekel oder Taler oder was weiß ich. Jedenfalls hatte er vielleicht auch nur diese 2 Münzen und er gibt diesem Herbergsvater die 2 Münzen. Und sagt, pflege ihn. Und wenn du noch mehr Geld brauchst, werde ich dir das auf dem Rückweg bezahlen. So handelt dieser Samariter. Er tut eigentlich noch mehr, als er überhaupt tun müsste. Und das ist ein Samariter, wo die Juden eigentlich nur drauf heruntergeschaut haben und sie verachtet haben. Und das ist die Geschichte, die Jesus jetzt erzählt. Und ja, wie wird es wohl unserem Schriftgelehrten gegangen sein, als er von dieser Geschichte hörte? Er hat ja gemeint, er kann sich da fein rausreden. Wahrscheinlich ist er inzwischen ziemlich leise geworden. Er hat vielleicht gedacht, naja, Priester bin ich ja auch. Und so ist ihm vielleicht klar geworden, dass wirkliche Liebe anders aussieht. Wer Gott liebt, macht nicht seinen Dienst nach Vorschrift, sondern er lässt sich von Gott verändern. Und jetzt sagt Jesus hier, was meinst du? Und er fragt diesen Schriftgelehrten, diesen Gesetzeslehrer und fragt ihn, wer von den dreien ist jetzt, ja, wer hat jetzt als Mitmensch gehandelt, als der Nächste gehandelt? Und er fragt ihn, ja, was denkst du? Und der Schriftgelehrte antwortet, der Erbarmen mit dem Verletzten, mit dem Überfallenen hatte und ihnen geholfen hat. Und das Wort Samariter kommt hier dem Schriftgelehrten auch nicht über die Lippen. Und Jesus sagt zu ihm, dann geh hin und mach es genauso. Mach es genauso. An diesem Samariter sollen wir uns orientieren. Unser Handeln und die Not sehen und darauf reagieren. Und ich denke, das fängt bei uns schon im Kleinen an, dass es oft mal so kleine Situationen sind, wo man jemandem hilft. Ich weiß, wir können nicht die ganz große Not der Welt auf unseren Schultern tragen. Das ist manchmal auch wirklich belastend, wenn man im Fernsehen die Nachrichten sieht, was man da alles so hört und sieht, welche Not es auf dieser Erde gibt. Ja, man denkt, da kann ich nicht für zuständig, kann ja auch nicht für alles zuständig sein. Aber in meinem kleinen Bereich, da, wo ich vielleicht von Gott gebraucht werde, da kann ich es tun. Und darum geht es. Aber mal ganz ehrlich, wie oft verhalten wir uns wie dieser Samariter? Und wie oft verhalten wir uns eher wie dieser Priester und dieser Levit? Wir schauen weg und gehen weiter. Und ich merke, ich brauche Veränderung. Ich merke, ich brauche Veränderung. Ich bin auch so vom Typ, ich war als Kind, war ich ja, das glaubt mir ja heute keiner mehr, aber ich war ja unheimlich schüchtern. Wenn da so fremde Leute gekommen sind, ich habe immer auf die Erde geguckt. Und oft mag ich die Leute heute auch nicht. Und wenn ich das wirklich so tun soll, dass ich meinen Mitmenschen so lieben soll wie mich selber, dann brauche ich Veränderung. Veränderung von Gott, das ist wichtig. Ich muss bereit sein, mich verändern zu lassen. Was ich brauche, ist, dass er täglich mich mit seiner Liebe ausfüllt. Wenn Gott mich mit seiner Liebe ausfüllt, dann kann ich davon weitergeben. Jesus sagt ja nicht, dass ich perfekt sein muss in dieser Beziehung zu ihm, sondern es geht darum, sich verändern lassen von Gott, dass seine Liebe in uns wohnt, nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Wir haben am Anfang gefragt, was ist die wichtigste Frage? Die wichtigste Frage, ja, nach dem Wohin, dem ewigen Leben. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. In unserer Geschichte hat Jesus danach gar nichts mehr zugesagt, was die wichtigste Frage in unserem Leben ist. Und das ist mir auch so aufgefallen. Das liegt nämlich daran, dass er sagt, dass wir eine Beziehung mit dem haben müssen, und da geht es nämlich darum, dass wir zum Kreuz kommen müssen, zu Jesus. Immer dann, weil ja ich nicht so perfekt sein kann, ich werde nicht immer Gott perfekt lieben, so wie er es von mir möchte. Und ich werde auch meinen Mitmenschen nicht so perfekt lieben, wie es sein sollte. Und deshalb brauchen wir das Kreuz, wir brauchen die Vergebung von Jesus Christus. Und das ist es, worauf es ankommt. Wir werden auch in unserem Glauben in Bezug auf Gott immer wieder versagen. Um ewiges Leben zu bekommen, brauchen wir Jesus. Am Kreuz hat er alles dafür getan. Er schenkt uns Vergebung, wenn wir wieder einmal lieblos waren. Ich erlebe das immer wieder. Und er kann unser Wesen verändern. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Weil Gott uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, ans Kreuz gab, um unsere Schuld und unsere Lieblosigkeit zu sühnen, sollte dieses Gebot auch unser Lebensmotto werden. Amen.